Wir hängen ja immer noch in diesem Foliensatz 94 bis 2000. Da ist halt auch so richtig viel passiert. Und durch diesen Übergang von 2D zu 3D, durch eigentlich das Aufblühen der Industrie und auch so ein bisschen die Konsolidierung der Dispositive. Ich war ja beim Tamagotchi stehen geblieben als Artificial Life, so eine Fortsetzung des Little Computer People und Vorläufer der Sims, wenn Sie so wollen. Das ist zwar kein Computerspiel im damaligen Sinn, weil Computerspiele schon viel weiter waren, aber natürlich steckt da drin sowas wie ein Computer. Und also Computerspiele sind ja nicht nur PC-Spiele, sondern alles, was irgendwie ein Computer zur Darstellung braucht. Aber ansonsten, der Grund, warum wir mit 2000 weitermachen, liegt an der Generation, der sechsten Konsolengeneration, die so 99, 2000 losging. Es gibt aber zeitgeschichtlich zwei Dinge zu vermelden. Zum einen, interessanterweise, und ich behaupte auch nicht ganz zufällig, im 10. März 2000 erreicht der Nasdaq seinen Höhepunkt. All-time closing high of 5000. So, und das ist diese Dotcom-Blase, die in den 90er Jahren, ich sagte ja, 95 war klar, wir ziehen alle in den Cyberspace um. Und das war auch Cyberspace, so war es auch gemeint. Ob Sie sich mit so einem Neurointerface einloggen oder über den Computer, war egal, aber klar ist, die Zukunft findet im virtuellen Raum statt. Für viele Leute war das klar. Und eine Firma, die sagt, ich habe eine Idee, was wir mit dem Internet machen, bekam so viel Geld, wie sie wollte. Das war dieser Dotcom-Boom. Und um 2000 war die Idee, man braucht überhaupt keinen Gegenwert mehr. Also plötzlich, die Wirtschaft funktioniert völlig anders. Man muss nur noch Ideen und virtuelle Produkte haben und damit kann man Geld produzieren. Alle Ökonomen waren baff, dass das geht, aber man sah ja, wie es hochging. Und dann merkte man im Jahr 2000 letztlich, dass die Old Economy schlug zurück. Also es war so ein Punkt hier, AOL kauft Time Warner. AOL agrees to pay 156 Billion, also 156 Milliarden Dollar in Aktien für Time Warner. Und AOL war eigentlich nur ein Service Provider. Der gab Zugang zum Internet und kauft eine der renommiertesten und größten Medienunternehmen der Welt mit Aktienoptionen. So, und das war so der große Punkt im Januar 2000, wo man das Gefühl hat, diese neuen Medien übernehmen alles. Die kaufen alles auf, was es gibt. So, und das passiert. Und dann plötzlich merkte man, da gibt es überhaupt keinen Gegenwert. So jetzt, also die Analysten merkten, also die Quartalszahlen stimmen nicht. Die werden alle künstlich beatmet. Also die brauchen ganz viel Geld, damit sie laufen und produzieren überhaupt keine Gewinne, sondern nur Versprechen. Und dann fingen die Ersten an, die Aktien abzustoßen. Das war ihnen dann noch zu unheimlich. Und plötzlich merkten die anderen, hey, ich dachte, ihr wüsstet, um was es hier geht. Nee, dann stoße ich auch ab. Und plötzlich merkten alle, niemand wusste, um was es geht. Und dann gab es noch so ein paar Stützungskäufe. Und innerhalb von 2 Jahren, also das war wirklich ein Crash, ein ganz gewaltiger Crash, der da runterging und diese Dotcom-Blase platzte. Und die Frage ist, ob es ein Zufall ist, dass es im Jahr 2000, wo die Welt wieder mal nicht untergegangen ist, ob das ein Zufall war, dass genau in diesem Jahr man auch die Versprechen des Cyberspace, und der Cyberspace war ja so ein religiöser Raum, hatte ich Ihnen ja beim letzten oder beim vorletzten Mal schon erzählt, dass es diese Vorstellung war, dieses unsterbliches Hochladen der Seele in den elektronischen Raum. Die Ideen gab es wirklich. Unsterblichkeit erreichen wir, indem wir ein Backup von unserem Gehirn machen und das in das Cyberspace, in den Cyberspace übertragen. Da gab es KI-Forscher, die haben das in Amerika propagiert. Hans Moravec, können Sie mal nachlesen. Der glaubt das, glaube ich, immer noch. So, und das hatte was Spirituelles. Und das ging einher mit der Angst vor dem Ende der Welt, as we know it, im Jahr 2000, auch diesem Jahr 2000-Bug. Dieser große Wechsel, wenn plötzlich aus 3-9, 2-0, 3-0 werden. Also Gott liebt große durch 10 teilbare Zahlen. Und dann merkte man, okay, ist wieder nichts passiert und auch irgendwie die Welt ging auch nicht unter, der Jahr 2000-Bug hat nicht zugeschlagen. Und dann wurde man doch wieder etwas bodenständiger und hat doch mal gefragt, ob die Versprechungen des Cyberspace überhaupt halten. Also ich persönlich glaube nicht, dass es ein Zufall ist, dass genau um die Jahrtausendwende plötzlich the rise and fall die Welt wieder ihre Beständigkeit bewiesen hat. So, und dann ging es runter bis 2002 und seitdem geht es ja auch wieder aufwärts und andere Blasen bauen sich auf. Also man kann eine Menge, auch die Immobilienblase, das Geld stand plötzlich zur Verfügung, es wurde abgehoben und dann in Immobilien investiert. Und dann entstand die Immobilienblase. Und so kann man sagen, der große Crash um 2009, den wir alle miterlebt haben, der geht indirekt auch auf den Dotcom-Crash zurück, weil plötzlich, also es wurden Instrumente geschaffen, um auf Kursentwicklung zu wetten. Wir hatten eine Menge Geld im System, was dann woanders hin wollte, weil es irgendwie sich im Virtuellen nicht mehr wohlfühlte. Also investierte man in die nächsten Versprechungen, das waren dann halt Immobilien. Nehmen Sie einen Kredit auf, kaufen Sie ein Haus und um den Kredit abzubezahlen, nehmen Sie einfach einen neuen Kredit auf. Muss gut gehen, nicht? Also kann man, es gibt keinen Grund, warum das scheitern sollte, dass man Kreditbedienungen über Kredite finanziert, bis es dann doch scheiterte. So, und das ist so diese Tendenz, es ist zu viel Geld im Betriebe und zu viel freies Geld und was nicht wirklich einen Gegenwert hat. Und das findet sich dann halt in solchen Systemen und da lassen sich die Leute, oder die, also im Prinzip die Börse lässt sich da immer wieder reinlegen und investiert dann halt in neue, in solche neuen Träume. Gut, also The Rise and Fall ist das eine und der andere Fall, das war 2001, was ja nun die politische Landschaft nachhaltig umgestaltet bis heute. Also was wir heute erleben an internationalen Konflikten geht direkt oder indirekt auf dieses Ereignis zurück. Insbesondere auch auf den Umstand, dass George W. Bush damals Präsident war, der in einer Weise reagierte, die vielleicht dem amerikanischen Volk damals viel Genugtuung verschaffte, aber durch seine ja sinnlosen und auch völkerrechtlich nicht gedeckten und unbegründeten Kriege, mit denen er einfach persönliche Fäden, also sein Papa hatte damals schon gegen Saddam Hussein gekämpft und verloren und dann war es ihm ein persönliches Anliegen, dass dieser Tyrann nochmal wegkommt. Das hat er ja dann auch geschafft mit dem nächsten Golfkrieg, dafür aber eine Region destabilisiert und noch ein paar Truppen dagelassen, die aber nur so halbherzig sich um die Region gekümmert haben. In Afghanistan lief genau das Gleiche ab. Und die Stärkung des IS, die wir jetzt erleben, liegt unter anderem daran, dass die Diktatoren zwar unmenschliche Despoten waren, aber das Machtgleichgewicht in dieser ganzen Region derartig instabil ist, dass man durch einfach Rausnehmen von solchen Figuren ohne Schaffen nachhaltiger Strukturen mehr, auf lange Sicht mehr Ärger anrichtet, als man gelöst hat. Weil halt dann der nächste Despot kommt oder eine ganz andere Gruppierung, wohingegen der erste da dagegen noch harmlos aussieht. Also das ist schon besorgniserregend, in welcher Geschwindigkeit sich dieses Machtvakuum gefüllt hat mit Geldern, wo man sich schon fragt, wo die eigentlich herkommen. So, und das sind zwei zeitgeschichtliche, das hat jetzt für die Computerspielentwicklung, also das ist jetzt sozusagen nicht das zentrale Moment, was da eine Rolle spielt. Klar gibt es dann Spiele, die das aufarbeiten, so wie es Filme geben wird, aber das beschäftigt uns im Grunde genommen diese zwei Ereignisse der Jahrtausendwende, die wirtschaftliche und die politische Umwälzung, sorgt dafür, dass gesellschaftlich unglaublich viel umstrukturiert wird. Damit beschäftigen wir uns im nächsten Semester in den Dimensionen von Medien und Gesellschaft, weil es darum geht, um diese ganzen Fragen der Überwachung, die durch sowas entstanden sind. Also das will ich jetzt mal aus der Mediengeschichte ein bisschen rausnehmen, weil da viel mehr dran hängt als rein die mediale Darstellung. Aber auch die ist interessant, also wie bestimmte Bilder halt, also ikonische Bilder ihren Weg um die Welt nehmen. Gut, aber der kulturelle Kontext. Wir backen jetzt wieder kleinere Brötchen. Wir wollen ja doch ein Medium verstehen oder mehrere Medien, nämlich den Animationsfilm oder den digitalen Film und die Computerspiele. Auch hier gibt es im Jahr 2000 einen wichtigen Schritt mit Oh Brother, Where Art Thou? Eigentlich so ein Roadmovie, der an die Geschichte von Odysseus angelegt ist. Der Held heißt auch Ulysses. Aber was sie hier aus technischer Sicht neu haben, ist Color Grading. Also sie haben jetzt dieses sogenannte Digital Intermediate, dass Filme digital zwischenverarbeitet werden. Inzwischen haben sie eine volle digitale Pipeline, also sie nehmen digital auf, verarbeiten digital weiter und geben es digital aus. Wir fangen ja inzwischen auch an, dass wir die Kinosäle nicht mehr mit Filmrollen beliefern, sondern mit Dateien und sie einen digitalen Projektor haben. Also dann ist die gesamte Produktionskette digitalisiert. Was sie bei Oh Brother, Where Art Thou haben, ist das Digital Intermediate. Also, dass sie den gesamten Film digitalisieren, einscannen und dann weiterverarbeiten können. Digitaler Schnitt, all das kann man hier viel besser machen. Auf Kinoproduktion, das gab es bei Video, gab es das schon, im Kino war das neu. Und was sie neu haben, ist die Möglichkeit, viel nuancierter Farbeinstellungen vorzunehmen. Also dieses Color Grading, was wir dann in fantastischen Filmen viel stärker sehen werden. Hier ist halt diese Brauntöne, das Ganze läuft ja, es ist eine Geschichte, die grundsätzlich passieren könnte. Im Gegensatz zum fantastischen Film, der dann halt auch mal so, Matrix hat das ja auch dann alles grün und so. Also Color Grading ist jetzt nicht hier erfunden worden, aber es wird plötzlich zugänglicher. So, durch das Digital Intermediate. Waking Life ist ein Film, der mit echt Darstellern aufgenommen wird. Ich glaube, den muss ich mal zeigen, damit Sie den zu würdigen wissen. Live mit F, nicht Live, Waking Life, Video. Und das wird dann entweder im Computer, hier, man muss aber sagen, das war händisch, wird das dann drüber gemalt. Also die Idee, wir nehmen einen Film auf und lassen ihn aussehen wie ein Trickfilm. Das gab es auch schon in den 70ern, also das ist jetzt nicht neu, aber Sie kriegen das hier neu hin, weil es gibt diese diese Vektorgrafik-Ästhetik, die man von Webseiten kennt, dass Sie eben solche einfachen, schwarz umrandeten, aus dem Comic-Look, Grafiken können Sie einfach übertragen. Und jetzt haben Sie einen Film, der das aufgreift und über Rotoscope, also Sie müssen das halt von Hand machen, mit Computerunterstützung, der halt sagt, okay, das machen wir weiß und hier im Rahmen war das so ein. Ein Film vermittelt, das wäre es ein digitaler Film oder ein sozusagen digital gezeichneter Trickfilm, der aber diese beiden Welten kombiniert. So, und ansonsten haben Sie Filme wie Polar Express, in dem das Motion Capturing weitergebracht wird. Auch das ist keine Erfindung von 2004, aber so eine konstante Entwicklung, die auch diesen Uncanny Valley, von dem habe ich auch schon mal gesprochen, also irgendwie diese Figuren sehen so realistisch aus, mit so unrealistisch dann in ihrem Realismus, dass sie unheimlich werden, weil sie irgendwie krank aussehen. Das sieht man hier in Polar Express. Das Abenteuergenre kommt gut voran. Filme wie Gladiator und dann Pirates of the Caribbean, der Film Pirates of the Caribbean, der das Piratengenre eigenhändig reanimiert und so eine Franchise schafft, die bis heute ist das so ein Instant Classic. Also das sieht man, Disney baut Themenparks darum, also jeder kennt die Piraten der Karibik, Fluch der Karibik. Also das ist so im Abenteuer-Subgenre, das ist ja ein ganz altes, ehrwürdiges Genre, was eine Zeit lang vergessen war. Und so wie heute Western, es gibt keinen Western mehr, der irgendwie zieht. Jetzt brauchen wir irgend so einen Johnny Depp, der halt einen coolen Western-Ganoven hinlegt und schwupps werden wir ein Western-Revival haben. Kinder spielen nicht mehr Cowboy und Indianer, aber die spielen halt Piraten. Das zeigt, dass da so ein Genre brach liegt, was irgendwann wieder rauskommt. Russell Crowe im Gladiator schafft so den Monumentalfilm. Der Monumentalfilm kehrt zurück mit Tausenden von Komparsen, die aus dem Computer kommen. Und Roland Emmerich lässt immer noch die Welt untergehen. Also in The Day After Tomorrow. Das sind Filme, die ganz stark natürlich auch auf digitale Technik setzen. Das große definierende Genre der Nullerjahre wird aber Fantasy sein, mit zwei Epen, die netterweise auch noch parallel zueinander verfilmt werden. Nämlich Der Herr der Ringe und Harry Potter. Und man kann immer im gleichen Jahr kommt irgendwie Der Herr der Ringe raus und da wird gegen einen Troll gekämpft und am nächsten Film wird in Harry Potter gegen einen Troll gekämpft. Oder sie haben einen Gollum und sie haben einen Dobby. Und sie haben Spinnen und sie haben Spinnen. Also es ist interessant, welche Parallelen sich, ich glaube, wirklich eher zufällig. Wobei natürlich hat die Rowling alles, also viele Inspirationen von Tolkien genommen, so wie alle. Aber Harry Potter ist ein eigenständiges Werk, was, glaube ich, ihre Generation auch nicht unwesentlich geprägt hat, weil sie diese Live, also sie hatten diese Events, das neue Buch kommt raus. Inzwischen ist der Kanon halt durch, also Kinder lesen das immer noch, aber nicht so fiebrig wie zu ihren Zeiten noch. So, und der Lord of the Rings schafft, also auch so ein Instant Classic, also der ist so ein Klassiker, dass es inzwischen Kitsch wird, weil sie die Musik, den Ring der Macht können sie irgendwie aus Blech bei jedem Schmuckhändler erwerben. Die gesamte Bildsprache wird so oft zitiert und kopiert und wieder aufgegriffen, dass man ihn eigentlich nicht mehr guten Gewissens anschauen kann, weil man dieses, ach, das haben wir doch alle schon so oft gesehen. Ja, wir haben es halt aus diesem Film so oft gesehen. Also das ist interessant, wie schnell so ein Film sich selbst überholt, finde ich zumindest. So dass der Hobbit dieses Gefühl hinterließ, ja, boah, das ist doch alles durch. Also der kann doch wirklich nur noch sich selbst zitieren, der gute Herr Jackson. Eben weil dieser Film so, also wirklich so wirkmächtig war in dem, was er hervorgebracht hatte an Bildern. Und Harry Potter wiederum erzählt so die Coming of Age von jungen Zauberschülern, aber da werden sie sich besser auskennen als ich. Sind aber zwei Werke, die wirklich Multimillionen Dollar schwer werden und wurden, sodass es entsprechend viele Spin-offs gibt. Sowohl was also andere Medienprodukte angeht, Filme, B-Movies, Bücher, die versuchen auch so erfolgreich zu werden wie Harry Potter und Zauberlehrlingsgeschichten erzählen. als dann auch Computerspiele, die davon einen Brocken abhaben wollen. Und Spiele werden besser in den Nullerjahren. Also Filmadaptionen taugen noch nicht viel, aber sie werden besser. Und inzwischen kann man sagen, so mit Shadow of Mordor ist eine gute Adaption gelungen und die Lego Harry Potter Spiele finden auch ihre Liebhaber. Also es gibt inzwischen die Möglichkeit, im Medium Spiel solche Geschichten aufzugreifen und zum Teil auch fortzuschreiben. Science Fiction hingegen gibt es einerseits diese, naja, eben der gesellschaftskritische Science Fiction, der Themen der Zeit aufgreifen. Die Themen werden immer technischer. Und eine der großen Fragen der 90er, die große Frage der 90er, wie leben wir eigentlich mit der virtuellen Welt? Was machen wir, wenn wir umgezogen sind? Gibt es dann sowas noch wie Realität? Spielt das überhaupt eine Rolle? Die Frage ist jetzt im Film zumindest erstmal, na, beantwortet nicht, aber wird zur Ruhe gelegt, weil da hat man sich irgendwie dran abgearbeitet und die Dotcom-Blase zeigt auch, okay, der Umzug findet mal wieder nicht statt. Aber jetzt kommen sie und sagen, warum die Zukunft uns nicht braucht, weil diese Maschinen so intelligent werden, dass sie in 5 bis 10 Jahren, also so klug sind wie wir werden mit Robotern reden wie mit normalen Menschen, bla bla bla. Also diese Rhetorik haben wir seit den 60er Jahren, als Marvin Minsky einem Studenten als Hausaufgabe über den Sommer aufgab, lösen Sie mal das Problem der Spracherkennung. Damals war noch die Idee, okay, in 5 Jahren, immer so 5 Jahre sind ein wichtiger Horizont, in 5 Jahren haben wir die Computer so weit, dass sie mit Menschen gleichwertig reden können. Das war 63. So, jetzt sind wir 2015 und immer noch sagt mir mein Anrufbeantwortersystem, ich habe Sie nicht verstanden. Meinten Sie eins? Also oder Siri, ne? Siri ist ja auch so ein Ding, die sozusagen mit allen Tricks arbeitet, damit sie mir klar macht, dass sie mich nicht versteht. Also so hatte ich ja eben in der Vorlesung auch, die KI wird nicht so gut, bislang nicht. Und es gibt nicht wirklich einen Grund, dass sie es also irgendwann mal auf die Höhe schafft, mit also als Mensch ununterscheidbar als Mensch aufzutauchen. Die Frage aber beschäftigt die fantastische Literatur seit Frankenstein. Was machen wir, wenn wir ein künstliches Wesen schaffen, was Selbstbewusstsein entwickelt? Das wird dann durch die Science-Fiction-Literatur getragen. Immer, hatte ich ja schon gesagt, immer wenn ein Roboter auftaucht, wird er in der Mitte des Films intelligent und selbstbewusst und am Ende tragisch scheitern. Das gehört zum Topoi des Robotfilms dazu. Oder er dreht durch und will alle umbringen und wird dann erschossen, aber er wird tragisch scheitern in der Regel. Oder dann im zweiten Teil wird er tragisch scheitern. Und so ist das in AI auch. AI, die Geschichte von Pinocchio, halt neu nacherzählt. Da ist eine Familie, die Probleme hat mit Kindern und jetzt holen sie sich halt ein künstliches Kind. Und dann schalten sie den Knopf um und dann sagt das Hallo Mama. Und in dem Moment weint das ganze Kino und die Mutter weint auch in dem Film. Und dann stellt man sich die Frage, okay, jetzt hat man ein Kind, was irgendwie anders ist als die anderen und es ist eine Maschine. Und was macht man mit Maschinen, die sagen Hallo Mama? So ein bisschen wie Pinocchio. Und sein einziger Traum ist, er will ein richtiger Junge sein. Und dann wird ihm das halt zum Schluss für einen Tag gewährt. Also es ist schon Kitsch as Kitsch can. Aber eine Frage der Auseinandersetzung, was machen wir jetzt nicht mit künstlichen Welten, sondern mit künstlichen Wesen. iRobot ist eigentlich eine Kurzgeschichte von Asimov aus den 50ern, hier neu verfilmt und auch nur noch grob ans Original angelegt. Was machen wir, wenn die Roboter ihr Selbstbewusstsein entwickeln und anfangen, in die Republik auszurufen? Also das sind so die beiden großen. Und dann gibt es Star Wars, den dritten Teil, den nehme ich jetzt mal davon raus. Das ist kein Gesellschaftsmodell, aber das führt diese andere große Franchise weiter, die mit neben Herrn der Ringe und dem Harry Potter und vielleicht dem Piraten, der Fluch der Karibik und Star Wars, das sind so symbolische Universen, die so groß werden, dass sie die überall wiederfinden. Also das internationalisiert auch so ein bisschen die Populärkultur. Weil egal in welchem Land sie sind, sobald sie Zugriff auf Zeitschriften, Bücher, Filme, Spiele, Klebealben, was auch immer, Stickeralben haben, finden sie die in irgendeiner Form lizenziert. Und damit haben sie eine international anschlussfähige Kultur geschaffen, weil auch der japanische Junge und der südeuropäische, die können über sowas miteinander reden, weil sie wissen, die haben das gleiche symbolische Universum, zumindest auf dieser Schiene. Und da entstehen dann die Sorgen, gibt es noch sowas wie nationale Kulturen oder werden die jetzt alle eigentlich in so einer Hollywood-Franchise aufgelöst? Auch da, das ist so die Frage der Globalisierung, die in den Nullerjahren verstärkt gestellt werden. nicht zuletzt durch das Internet, was uns die Welt auch irgendwie öffnet, zumindest was die Informationen angeht. Und da sind dann solche riesigen Franchise, die mehr Umsatz machen, als Dänemark Bruttoinlandsprodukt hat oder so. Also das stellt dann ganz neue Fragen nach der Macht, die solche Konzerne haben. Was auch wiederkommt, was eine Zeit, also in den 80ern war das mal da, aber mehr schlecht als recht, was dann Tim Burton mit Batman Ende der 80er zumindest für Batman geschafft hat, wird systematisch ausgebaut, nämlich einerseits das Marvel-Universum und Batman. Und Superman kriegt immer mal einen Film und der scheitert jedes Mal. Aber was funktioniert, ist X-Men, Spider-Man von 2000, 2002. Und Sie kennen ja so den Verlauf, wie sich das dann über das Jahrzehnt hin immer weiter. Und inzwischen hat man das Gefühl, Kino ist eigentlich nur noch Superheldenfilme. Und ab und zu gibt es noch mal was anderes, aber also das nimmt kein Ende. Und Batman beginnt mal wieder 2005, also es wird mal wieder die Origin-Story erzählt. Diesmal aber erfolgreicher und das führt dann zu dieser Batman-Trilogie von Christopher Nolan. Horror als so ein Entspielen wird das entsprechend reflektiert, kommen wir später zu. Horrorfilme bringen einerseits das Zombie-Genre weiter. Seit Resident Evil sind Zombies ganz, ganz klar. Seit den 90ern wissen wir, Zombifizierung liegt an Viren. Es sind keine gottlosen Kreaturen, es ist kein Fluch der Natur oder eine Mutation, sondern es sind die Viren, es ist ein naturwissenschaftlicher Ursprung. Und was sie in 28 Days Later haben, ist es eine Form von Tollwut. Zombies sind nicht mehr so ganz langsame Gegner, denen sie nur ausweichen müssen, ansonsten tun die ihnen nichts, weil sie nie kriegen, sondern hier werden es plötzlich wilde Tiere, die ihnen hinterherjagen. Und mit World War Z, so ich glaube ein oder zwei Jahre ist der her, wurden es plötzlich Schwarmwesen. Also das wurden dumme Wesen, die aber als Kollektiv eine Intelligenz entwickeln, die das Einzelne übersteigt. Das funktioniert nur mit Computertechnik. 28 Days Later ist eine Neuinterpretation dieses Zombie-Themas. The Ring oder Ringu ist eine, na gut, das kennen ja Sie, haben ja gesehen auf der Mediennacht. Also das ist auch so popkulturell geworden, ist so, dass die Internationalisierung des japanischen Horrorfilms, in denen also solche Themen, die man im japanischen Horror viel häufiger findet, verarbeitet werden und dann seinen Einzug in eine internationale Horrorrezeption findet. Und sehr wichtig, Saw. Saw greift die in den 90er Jahren festgesteckte Eskalationsspirale auf. Wir hatten ja gesehen, also es gab diesen Effekt, es musste immer schlimmer werden als der vorherige Film, wie im Actionfilm auch. Dann gab es aber so einen Punkt, da war der Film nicht mehr vermarktbar für 16- bis 18-Jährige. Also dann hatte man, da gab es halt, es gab Kannibalenfilme, gab es immer schon, die ganz beschlimmten Splatterfilme, aber das war eine Nische, die man nur über Videos gutieren konnte. Mit Saw entsteht der sogenannte Torture-Porn als Subgenre, wobei ich glaube, der nettere Name ist, ich habe den Namen vergessen, also Torture-Porn klingt wirklich sehr abwertend. Es gibt da so einen Gewaltexzessfilm und Saw ist so ein Film, der halt vor allem daraus besteht, dass sie miterleben, wie so eine Gruppe von Menschen sich selber und sich gegenseitig Gewalt antun. Und die Gewalt selber steht im Mittelpunkt. Also es geht nicht mehr um den Schrecken, der irgendwie Gewalt mit sich bringt, sondern um diese Ausweitung von, im wahrsten Sinne des Wortes, von Gewaltexzessen. Und dann gibt es dann Hostel und dann gibt es verschiedene andere Filme, die wiederum ihre eigene Eskalation mitbringen, aber Saw fängt halt schon ziemlich weit oben an. Das ist so ein Subgenre im Horror, was sich Terrorkino, genau ist das Wort, Terrorkino, was den Zuschauer wirklich auch körperliches Unwohlsein vermitteln soll. Also nicht so dieses Erschrecken und dann wieder die Erlösung, dass es irgendwie anders ausgegangen ist, sondern hier ist so die Terrorisierung des Zuschauers steht da im Mittelpunkt und das wiederum bringt die Körperlichkeit des Films. Der Film selber nimmt den Körper ja zurück. Sie werden in diesen dunklen Saal stillgestellt. Sie sollen nur in den Film schauen. Und was Horror schafft, ist die Körperlichkeit des Zuschauers wieder in Erinnerung zu bringen. Was für das Medium Film schon eine Herausforderung ist, weil Film ja passiv rezipiert werden. Aber Porn und Horror, das sind so die beiden Genres, die das ganz gut hinkriegen. Die Körperlichkeit des Zuschauers wieder in Erinnerung zu rufen. Spiele haben es da nicht ganz so schwer, weil Spiele immer eine körperliche Aktivierung voraussetzen. Und man kann sagen, erst so in den letzten 3 Jahren gibt es Horrorspiele, die auf der Ebene mitlaufen. Und wenn die erst auf diesen Virtual Reality System funktionieren, sollten sie das je tun, dann kriegen sie einen Grad von Immersion, den sie im Kino so nicht erreichen können. Actionfilm, naja, geht so in die es gibt die Helden, aber selbst Bruce Willis wird jetzt alt. Also von Schwarzenegger und Stallone redet gar keiner mehr. Da redet man heute wieder durch die, also die sind halt jetzt so alt, dass sie schon wieder als Action-Opas auftauchen. Eine neue Generation wie Vin Diesel oder Statham oder dann auch Emma Thurman im Kill Bill, Uma Thurman, die übernehmen so diese Rolle des Actionfilm braucht halt so den Actionhelden. Und es ist nicht mehr ganz so, es nimmt sich nicht mehr ganz so ernst, das sind keine, nicht immer so, Vin Diesel ist halt so dann doch der Stallone-Nachfolger, so der ewig coole, aber andere sind dann irgendwie Underdogs oder in irgendeiner Form nicht ganz so, so ganz so unsterblich oder so unbesiegbar wie die Actionhelden der 90er. Ansonsten sucht man auch hier neue Bildwelten und schaut, was man halt in diesem Genre anrichten kann. Ich bin gleich durch mit den kulturellen Rahmenbedingungen. Der Eastern entwickelt sich, nein, der Eastern wird entdeckt. Das ist ja eine sehr eurozentrische Vorlesung hier. Ich gucke uns ja vor allem unsere kulturellen Prägungen an. Und was wir haben, ist Einflüsse des chinesischen Kinos, also Crouching Tiger, Hidden Dragon, durch die Rückannexion von Hongkong. Also Hongkong wird wieder chinesisch und viele der Regisseure, die vorher in Hongkong gelebt haben, die wandern dann irgendwie aus. Das war schon bei Matrix so, also dass die Kung-Fu-Filme der 90er liegen daran, dass die Regisseure, die Kung-Fu-Regisseure in China sich nicht mehr wohlfühlen und nach Amerika auswandern. Aber auch der chinesische Film, der in Hongkong gedreht wird, wie eben Crouching Tiger, Hidden Dragon oder The Hero oder dann der thailändische Film Ong Bak, Thai Warrior, konfrontiert den westlichen Zuschauer wieder mit den Bildwelten, die im fernen Osten entstehen. Und der Eastern, den haben wir schon mit Bruce Lee gesehen, der Eastern steht wieder auf. Der ging zwischendurch, war der mal weg, aber jetzt ist er einfach wieder da. Guck gerade mal, wie viele Folien habe ich noch? 2 Folien, gönnen Sie mir noch. Animationsfilme fingen ja auch schon mit Toy Story an. Das geht weiter. Und es gibt im Wesentlichen Pixar und DreamWorks, die abendfüllende Animationsfilme rausbringen. Shrek, Monsters Incorporated, Finding Nemo, die halt sagen, okay, Computergrafik ist inzwischen so weit, dass wir sie nicht mehr als Add-on in anderen Filmen unterbringen, sondern dass wir damit unsere eigenen Filme machen. Und Computerspiele kriegen ihre Verfilmungen. Final Fantasy scheitert grandios mit dem Versuch, menschenähnliche Figuren darzustellen. Tomb Raider kriegt eine Verfilmung, die im Vergleich zu allen anderen Spieleverfilmungen gar nicht so miserabel ist. Also es funktioniert als Actionfilm. Und ist natürlich stark von Indiana Jones geprägt. Und Resident Evil ist so eine B-Movie-Reihe, kriegt sie, kann man sagen. Also dafür ist sie dann weit verbreitet, lebt vor allem von der Hauptdarstellerin, hat mit den Spielen wenig zu tun und ist ein reines Monster-Zombie-Schlachtfilm. Aber so sind die Spiele ja inzwischen auch geworden. Also diese ganze Atmosphäre des Survival-Horrors des Spiels wird im Film rausgenommen, ist ein reiner Actionfilm, aber ist eine interessante Reihe. Ich glaube, es gibt 5 oder 6 Teile inzwischen, die alle keine Story haben und als reines Spektakelkino funktionieren. Also das Zusammenwachsen von Film und Spiel funktioniert noch nicht ganz so gut, aber man ist weiter als noch Super Mario oder also Super Mario Brothers oder diese Mortal Kombat-Reihe.